Mein Predigtthema heute Morgen lautet: Schuldig und doch freigesprochen. Kann ein Mensch, der schuldig ist, vor Gericht freigesprochen werden? Dieser Frage bin ich mal nachgegangen. Wir haben ja mittlerweile einige Juristinnen in unserer Gemeinde und ich habe mir sagen lassen, auch in Deutschland gibt es im Grunde 4 Szenarien, bei denen ein Schuldiger doch freigesprochen wird. Das erste Szenario ist das Berufungsgericht. Spricht ihn frei. Also da wurde jemand beispielsweise vom Amtsgericht, ein Angeklagter, für schuldig befunden und er legt innerhalb einer gewissen Frist Berufung ein. Dann kommt das Ganze vor ein höheres Gericht, zum Beispiel vor das Landgericht. Und da kann es durchaus sein, dass das Landgericht ihn freispricht. Das heißt, vom ersten Gericht wurde er schuldig gesprochen, aber das zweite Gericht, das höhere Gericht, spricht ihn frei. Dann gibt es ein zweites Szenario, die Beweislage ist einfach zu dünn. Jeder im Raum, auch der Richter, weiß, eigentlich ist diese Person schuldig, aber er kann sie nicht verurteilen, weil die nötigen Beweise nicht vorliegen und so muss der Angeklagte freigesprochen werden im Sinne von im Zweifel für den Angeklagten. Es gibt ein drittes Szenario, ich habe mir sagen lassen, dass das häufiger in Jugendstrafprozessen vorkommt, da drückt der Richter tatsächlich ein Auge zu. Bei einer, ich sag mal in Anführungsstrichen, kleineren Vergehen, da möchte der Richter der jungen Person die Zukunft nicht verbauen und drückt nochmal ein Auge zu. Das gibt es, auch in Deutschland. Und dann gibt es ein viertes Szenario, der Angeklagte ist schuldunfähig. Das ist eine Person, die tatsächlich eine Straftat begangen hat, aber man sagt, sie ist psychisch krank und deswegen nicht schuldfähig. Also sie ist schuldunfähig. Und aus diesem Grund wird diese Person nicht bestraft, wie es das Gesetz vorgesehen hätte. Das sind die 4 Szenarien im Wesentlichen, vielleicht gibt es noch mehr, bei denen ein Schuldiger freigesprochen wird. Soll ich euch mal was ziemlich Ernüchterndes sagen? Im Römerbrief, in der Situation des Menschen, wie sie im Römerbrief geschildert wird, trifft keines dieser Szenarien auf den Menschen zu. Der Mensch hat keine Möglichkeit, Gott spricht ihn schuldig und er hat keine Möglichkeit, vor ein höheres Gericht zu gehen, das ihn vielleicht doch noch freispricht, weil er steht bereits vor dem höchsten Richter. Revision ist unmöglich. Zweitens, die Beweislage ist erdrückend. Paulus hat wasserdicht argumentiert und die Schuld der ganzen Menschheit aufgezeigt. Drittens, es handelt sich nicht um ein kleines Vergehen und Gott ist heilig und Gott wird nie ein Auge zudrücken bei Sünde. Und viertens, der Mensch ist absolut schuldfähig. Er hat gegen sein besseres Wissen seine Faust in den Himmel gestreckt und gesagt, ich rebelliere gegen dich, Gott, ich will dich nicht über mir haben. Gott hat sich zu erkennen gegeben, das macht Paulus deutlich im Römerbrief, aber der Mensch hat sich entschieden, der Lüge mehr zu glauben als die Wahrheit. Er hat die Anbetung bewusst vertauscht, er hat bewusst gegen Gott rebelliert und deswegen sagt Römer 1 schon, er hat keine Entschuldigung. Das heißt, er ist nicht irgendwie schuldunfähig, er hat es bewusst getan. Aktiv und bewusst und dementsprechend hat er eigentlich keine Chance, vor Gericht freigesprochen zu werden. Der Mensch hat wissentlich rebelliert und vielleicht kennen wir das ja mit der Rebellion ja auch aus unserem Leben, wenn wir ehrlich sind. Wir wollen doch auch so häufig unser Leben selbst bestimmen und niemanden über uns haben, der uns sagt, was wir zu tun haben und was nicht. Anstatt zu fragen, Gott, was ist dein Plan für mein Leben? Wollen wir unser Leben selbst bestimmen? Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier oder auch im Wohnzimmer vom Livestream und du musst dir eigentlich eingestehen, ja, das trifft auch auf mich zu. Ich will mein Leben eigentlich selbst bestimmen. Ich frage nicht nach Gott. Vielleicht habe ich gerade jetzt Gott beiseite geschoben. Und du weißt eigentlich, dass du dich schuldig gemacht hast. Dein Gewissen sagt dir das. Das Gesetz, der Maßstab Gottes sagt dir das. Du bist schuldig. Vielleicht denkst du jetzt an eine Sünde aus deiner Vergangenheit, die du getan hast, die du nicht rückgängig machen kannst. Vielleicht kommt dir eine Sünde in den Sinn, in der du jetzt gerade lebst und du weißt genau, das ist Sünde. Das ist nicht in Ordnung. Ich habe mich schuldig gemacht. Dementsprechend lautet das Urteil, und das war mein letztes Predigtthema, schuldig im Sinne der Anklage. Das ist die schlechte Nachricht, mit der wir uns bisher beschäftigt haben. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Römer 1, alle Heiden sind vor Gott schuldig. Römer 2, alle religiösen Juden sind vor Gott schuldig. Römer 3, Fazit, alle Menschen sind vor Gott schuldig, schuldig im Sinne der Anklage. Und mit diesem Gedankengang schließt Römer 3, Vers 20. Das war der letzte Vers, den wir uns angeschaut haben. Und schaut mal, wenn der Römerbrief mit Kapitel 3, Vers 20 zu Ende wäre, ihr Lieben, da sähe unsere Situation ziemlich düster aus, oder? Wenn der Römerbrief mit 3, Vers 20 zu Ende wäre, dann hätten wir keine Hoffnung in dieser Welt. Wenn der Römerbrief hier zu Ende wäre, wäre unsere einzige Perspektive die Verdammnis. Wenn der Römerbrief hier zu Ende wäre, müssten wir in unserer Schuld sterben. Wenn der Römerbrief hier zu Ende wäre, gäbe es keinen Frieden, dann gäbe es keinen Sieg über Sünde. Wenn der Römerbrief hier zu Ende wäre, gäbe es keine gute Nachricht, dann gäbe es kein Evangelium, es gäbe keine Vergebung, es gäbe keine Gnade. Aber ihr Lieben, der Römerbrief ist hier nicht zu Ende. Wir haben uns bisher mit der schlechten Nachricht im Evangelium befasst. Und da muss jede Schilderung des Evangeliums ansetzen, bei der schlechten Nachricht. Sonst wissen wir nicht, warum wir das Evangelium brauchen. Dann kommt uns das Evangelium gar nicht so schön vor und wir könnten denken, wir haben es ja irgendwie auch verdient. Aber wenn wir die schlechte Nachricht zuerst ansehen, dann wissen wir, wie sehr wir das Evangelium brauchen. Und ihr Lieben, heute kommen wir zum Kern des Evangeliums. Die Verse 21 bis 26 sind der Kern des Evangeliums. Martin Luther, der die Rechtfertigungslehre im Römerbrief neu entdeckt hat, er sagte über die Verse 21 bis 26, das ist der Hauptpunkt des Römerbriefs und der Hauptpunkt der ganzen Bibel. Dementsprechend liegt heute Morgen eine gewisse Last auf mir, so einen Text zu predigen, der Hauptpunkt der ganzen Bibel. Genau um diese Verse geht es in meinem ersten Punkt. Der erste Punkt lautet der Freispruch. Gott rechtfertigt den Sünder. Und da sehen wir zunächst einmal in den Versen 21 bis 23, die Rechtfertigung geschieht durch den Glauben. Ich lese die Verse einmal vor. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch den Glauben an Jesus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Der Text beginnt mit den Worten, jetzt aber. Der Mediziner und Theologe Martin Lloyd-Jones hat gesagt, das sind die schönsten beiden Worte, die wir in der Bibel finden. Jetzt aber. Vielleicht denkst du, was ist an diesen Worten so schön? Ich meine, diese Worte sind nicht schön, weil sie so poetisch klingen, jetzt aber. Diese Worte sind nicht schön, weil sie kunstvoll literarisch aneinandergereiht sind. Ihr Lieben, diese Worte sind so schön, weil sie eine Botschaft einleiten, die dein Leben verändern kann. Weil sie eine Botschaft einleiten, die mein Leben verändert hat, die das Leben vieler hier im Raum verändert hat. Eine Botschaft, die alles ändert in unserem Leben, alles. Deswegen sind die Worte so schön. Nach der schlechten Nachricht, jetzt aber. Jetzt aber, diese Worte leiten den Freispruch ein. Es ist ein göttliches Aber. Ein Aber, das alles andere in den Schatten stellt. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden. Was ist damit gemeint? Vers 22. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Ihr Lieben, es geht hier um die Gerechtigkeit, die den Menschen durch den Glauben zuteil wird. Wir haben ja festgehalten, die menschliche Gerechtigkeit reicht nicht aus. Der Mensch kann nicht gerecht vor Gott stehen. Er wird es nie schaffen. Aber die gute Nachricht ist, der Mensch erhält die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und das ist das Entscheidende. Gilt es vor Gott? Er erhält die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, durch den Glauben an Jesus Christus. Ihr Lieben, die Rechtfertigungslehre ist eine wunderbare Lehre in der Bibel. Die Rechtfertigung ist kein Prozess, der länger andauert oder gar von der Leistung des Menschen abhängt. Es geht hier um ein richterliches Dekret als Akt, eine forensische Rechtfertigung. Gott sagt, ich erkläre dich hiermit für gerecht durch den Glauben an Jesus. Also ihr Lieben, das ist eigentlich noch mehr als ein Freispruch. Ein Freispruch heißt eigentlich, du bist nicht schuldig. Aber Gott sagt hier, du bist gerecht. Ja, wenn wir nur freigesprochen wären, dann würde das ja bedeuten, wir sind aus dem Minusbereich unserer Schuld jetzt bei Null angelangt. Rechtfertigung bedeutet, wir haben Guthaben.
bei Gott. Gott sagt, ich erkläre dich hiermit für gerecht. Paulus sagt, das geschieht in Übereinstimmung mit dem Alten Testament, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Wie schon in Habakuk 2, Vers 4 steht, der Gerechte wird durch Glauben leben. Und in der nächsten Predigt in meiner Römerbriefreihe beschäftigen wir uns in Kapitel 4 mit Abraham. Auch da heißt es schon, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Paulus sagt, das, was ich hier lehre, ist nichts Neues. Es geschieht in Übereinstimmung mit dem Alten Testament. Und Paulus sagt auch, diese Rechtfertigung durch Glauben gilt allen. Weil alle gesündigt haben, brauchen ja auch alle Menschen, also kein Mensch kann den Maßstab Gottes erreichen. Das haben wir letztes Mal festgehalten. Und deswegen brauchen ja auch alle Menschen eine andere Lösung. Und diese Lösung ist der Glaube an Jesus Christus. Eine entscheidende Frage, die sich jetzt stellt, wenn der Glaube das Mittel ist, was ist Glaube? Was ist Glaube im biblischen Sinne? Vielleicht stellst du dir auch die Frage, was ist Glaube? Ich kann euch schon mal sagen, was Glaube nicht ist. Glaube ist nicht einfach nur das bloße Anerkennen der Existenz Gottes. Ja? Das bloße Glauben, dass es einen Gott gibt, das ist nicht der Glaube, der hier gemeint wird. Das ist natürlich mit inbegriffen, aber es ist viel mehr. Jesus sagt, auch die Dämonen glauben. Ja? Also es gibt ja Menschen, die immer wieder mal sagen, ja, ich glaube schon, dass es da oben jemanden gibt. Das reicht nicht, um gerettet zu werden. Was ist biblischer Glaube? Wir verwechseln oder wir sprechen ja häufig vom Glauben, wenn wir etwas nicht genau wissen. Ja? Dann ist das so etwas Vages. Ich glaube, Corona könnte im Sommer vorbei sein, aber wir wissen es nicht. Ich glaube, dieses Jahr wird vielleicht doch nicht Bayern München deutscher Meister. Vielleicht doch. Wir wissen es. Also wenn wir es nicht genau wissen, sprechen wir vom Glauben. Und das ist biblischer Glaube auch nicht. Biblischer Glaube beruht auf historischen Fakten. Er beruht auf die Tatsache, dass tatsächlich 33 nach Christus, man hätte es filmen können, wenn es damals Kameras gäbe, Jesus von Nazareth an einem römischen Holzkreuz gestorben ist und 3 Tage danach auferstanden ist von den Toten und sich seinen Jüngern gezeigt hat. Darauf beruht unser Glaube, auf historischen Fakten und es gibt Augenzeugen. Aber ihr Lieben, Glaube bleibt nicht da stehen, sondern Glaube geht dann den nächsten Schritt ins Vertrauen. Das ist Glaube. Der höchste Bungee-Jump der Welt, die höchste Bungee-Anlage der Welt befindet sich auf dem Macau Tower in China. 233 Meter über der Erde. Und viele Menschen entscheiden sich tatsächlich zu springen. Und schau mal, in dem Moment, wo du springst, verlässt du alle Sicherheiten. Du verlässt den Boden, auf dem du stehst. Du vertraust ganz darauf, dass das Seil dich hält, oder? Das ist die Tatsache beim Bungee-Jump. Das heißt, wenn das Seil dich nicht hält, ich meine, da müssen wir uns nichts vormachen bei 233 Meter, bist du mausetot, wenn das Seil dich nicht hält. Das heißt, wenn du springst, wenn du loslässt, dann setzt du dein ganzes Vertrauen auf das Seil, dass das dich hält. Und genau das ist Glaube. Ja, so wie du glaubst, wenn du den Bungee-Sprung machst, dass das Seil dich vor dem Aufprall bewahrt, ist biblischer Glaube. Du setzt dein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus, was er getan hat und dass er dich rettet. Das ist biblischer Glaube. Ich vertraue ihm mein Leben an. Ich lasse meine Sicherheiten los, auf denen ich bisher stehe. Vielleicht meine eigene Leistung, auf die ich stolz war. Meine Errungenschaften im religiösen Sinne, meine guten Werke. Ich lasse es los. Ich weiß, das kann mich nicht halten. Und ich springe und setze mein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus. Und mein lieber Freund, zu diesem Glauben möchte ich dich heute einladen. Ich werde am Ende der Predigt einen Aufruf machen, dass du nach vorne kommen kannst zum Kreuz, wenn du dein Leben Jesus übergeben möchtest. Das ist biblischer Glaube. Setze dein ganzes Vertrauen auf das Kreuz, auf das, was er gemacht hat. In einer alten Hymne singen wir, mein ganzes Hoffen ruht allein auf Christi Blut und Kreuzespein. Das ist Glaube. Ich glaube daran, dass Jesus alleine mich retten kann und ich vertraue ihm mein Leben an, weil ich weiß, dann spricht er mich frei von meinen Sünden und er erklärt mich für gerecht. Und damit kommen wir zum nächsten Unterpunkt. Die Rechtfertigung ist ein teures Geschenk. Vers 24. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Schaut mir, ihr Lieben, Gott ist nicht in der Situation, uns gerecht sprechen zu müssen. In der Situation ist er nicht. Wir hätten das Gegenteil verdient. Rechtfertigung erhalten wir einzig und allein durch seine Gnade. Wir werden umsonst gerechtfertigt. Wir können nichts dafür tun. Wir müssen nichts dazu tun. Es ist seine Entscheidung, uns zu retten. Gnade ist nicht etwas, was man verdient hat. Gnade ist überhaupt nicht das, was wir verdient haben. Wir hätten das Gegenteil verdient. Deswegen ist Gnade immer ein Geschenk. Und das ist der große Unterschied zur Religion. Schaut mal, im Mittelpunkt einer jeden Religion, nenn mir eine Religion und wir könnten uns damit befassen und am Ende kämen wir auf diesen Punkt. Jede Religion basiert auf Leistung. Ich leiste, ich muss etwas tun, um errettet zu werden oder beziehungsweise um die Gunst der Götter zu bekommen. Aber ich muss dafür etwas tun. Im Mittelpunkt jeder Religion steht eine Leistung. Aber der Kern des Evangeliums, ihr Lieben, im Kern des Evangeliums steht keine Leistung. Im Kern des Evangeliums steht ein Geschenk. Die völlig unverdiente Gnade Gottes. Ein Geschenk ist umsonst für den, der es empfängt. Aber das macht das Geschenk nicht billig. Denn ein anderer hat dafür bezahlt. Ja, denk mal an dein letztes Geschenk zurück. Für dich war es umsonst, aber ein anderer hat dafür bezahlt. Und genau das ist der Punkt. In Vers 24 geht es jetzt weiter. Durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das Wort Erlösung hat einen wirtschaftlichen Hintergrund. Es bedeutet wortwörtlich etwas zurückkaufen. Ja, und das Geschenk der Rechtfertigung ist für uns umsonst, aber ein anderer hat bezahlt. Die Erlösung, womit wurde bezahlt? Epheser 1,7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Ihr Lieben, die Rechtfertigung ist ein teures Geschenk. Donald Trump hat in den letzten Wochen, nicht nur in den letzten Wochen, aber auch in den letzten Wochen für Schlagzeilen gesorgt. Unter anderem deshalb, weil er innerhalb von 2 Wochen fast 50 Menschen begnadigt hat. Neben Geschäftspartnern und Freunden auch einige Söldner. Einige dieser Männer, das müssen wir wissen, sind für ihre Taten zu Haftstrafen zwischen 12 Jahren und lebenslänglich verurteilt worden. Und Trump hat sie begnadigt. Das darf ein US-Präsident tatsächlich in gewissen Fällen tun. Das haben auch schon US-Präsidenten vor Trump gemacht. Es geht jetzt nicht um eine Person. Das heißt, Trump hat Geschenke verteilt. Und meine Frage an euch ist, was haben diese Begnadigungen Trump gekostet? Nichts. Nichts. Er hat begnadigt, einfach Kraft seines Amtes. Aber es hat ihm nichts gekostet. Er hat Geschenke verteilt, die nicht nur für den Empfänger umsonst waren, sondern auch für ihn. Und ihr Lieben, ganz anders ist das bei Gott. Wenn Gott den Sünder rechtfertigt, wenn er ihm das größte Geschenk macht, was er machen kann, die Rechtfertigung hat er teuer dafür bezahlt, durch das Blut seines Sohnes Jesus Christus. Es gibt keine billige Gnade bei Gott, es war eine teure Gnade. Für dich ist sie umsonst und für mich, aber nicht für ihn. Er hat alles dafür bezahlt. Es gibt keine billige Gnade. Übrigens, es gibt auch kein Gnade vor Recht. Wusstet ihr das? Das sagen wir manchmal so. Bei Gott gilt Gnade vor Recht. Das ist falsch. Das zeigen uns die nächsten beiden Verse, 25 und 26. Ihn, also Christus, ihn hat Gott hingestellt als ein Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Gott hat Jesus als Sühneort hingestellt. Für den Begriff Sühneort steht hier im Griechischen das Wort Hilasterion. Warum sage ich das? In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments finden wir das gleiche Wort in 3. Mose 16. 3. Mose 16 ist der große Versöhnungstag, Yom Kippur. Und da war es möglich, dass der hohe Priester einmal im Jahr ins Allerheiligste gehe und stellvertretend durch das Blut eines Opfertieres Sühne bewirkt für den Zorn, der auf dem Volk liegt, wegen den Sünden. Und der hohe Priester geht ins Allerheiligste, im Allerheiligsten steht die Bundeslade und er nimmt das Blut eines Tieres und sprengt sie auf den Deckel der Bundeslade. Und wisst ihr, was da im Griechischen steht? Hilasterion. Der Ort, wo Sühne geschaffen wird. Der Ort, wo bezahlt wird. Das Ganze hat ja eben den Hintergrund, dass Gott Sünde dass Sünde immer mit dem Tod bestraft werden muss und dass Vergebung nur geschehen kann, wenn Blut fließt. Und Gott hat keine Menschenopfer gewollt im Alten Testament. Er hat durch das Opfersystem mit Tieren einen Weg geschaffen, durch den Sünde vorübergehend vergeben wird. Aber immer noch unvollkommen, weil das musste jedes Jahr geschehen. Jedes Jahr. Und der Mensch selber durfte nicht in die unmittelbare Gegenwart Gottes. Aber was am Karfreitag passiert ist, ist, es wurde ein neuer Sühneort geschaffen. Hilasterion. Gott hat entschieden, dass in Christus ein für allemal die Sünden der ganzen Welt gesühnt werden. In dem Moment, wo Christus, der selbst unschuldig war, der nie gesündigt hat, das vollkommene Lamm Gottes war, in dem Moment, wo er alle Sünden der Welt auf sich genommen hat, ergießt sich der Zorn Gottes auf seinen Sohn. Auf seinen Sohn. Und es wird ein neuer Sühneort geschaffen, der das Sündenproblem ein für allemal klärt, der wirkliche Vergebung erreichen kann. Gott vollzieht die gerechte Strafe für die Sünde an seinem Sohn, der die Sünde auf sich genommen hat. Und schau mal, deswegen ist das Konzept Gnade vor Recht falsch. Es ist Gnade und Recht. Schaut mal, wenn Gott uns von der Schuld freispricht, wenn er uns die Schuld vergibt, dann macht er es deshalb, weil die Schuld schon bezahlt wurde. Und deswegen ist es gerecht, uns die Sünden zu vergeben. Sag doch 1. Johannes 1,9, wenn wir Gott unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt. Denn die Schuld wurde ja bezahlt. Stellt euch mal vor, die Restaurants haben wieder offen. Ich freue mich schon drauf, wenn das endlich mal wieder der Fall ist. Die Restaurants haben wieder offen und du gehst mit einer Person essen. Und diese Person sagt am Ende, weißt du was, ich bezahle die volle Rechnung. Ich lade dich ein. Und das macht sie auch, sie zahlt alles. Und ihr geht raus und plötzlich kommt der Kellner euch hinterhergelaufen und sagt, hey, du musst auch noch bezahlen. Was wäre das? Wenn er sagt, du hast doch auch gegessen, also musst du auch bezahlen. Das wäre ungerecht, oder? Weil die Rechnung schon bezahlt wurde. Er darf es nicht ein zweites Mal einfordern. Und deswegen ist die Rechtfertigung, wenn Gott den Sünder gerecht spricht, ist Gott selbst dabei auch gerecht, weil die Schuld bezahlt wurde. Und Gott erkennt das an, was sein Sohn getan hat. Deswegen haben wir es auf der einen Seite mit Gottes Gerechtigkeit am Kreuz zu tun, aber natürlich auch mit seiner Gnade, weil es unsere Schuld ist. Weil wir eigentlich sterben müssten. Aber er tut es für uns. Es gibt keine größere Liebe. Er nimmt unsere Schuld und gibt uns seine Gerechtigkeit. Martin Luther, der gerade auch von Römer 3 so fasziniert ist, bringt es wunderbar auf den Punkt, wenn er sagt, du, Herr Jesus, bist meine Gerechtigkeit, ich aber bin deine Sünde. Du hast das meine genommen und mir das deine geschenkt. Du hast genommen, was du nicht warst, nämlich die Sünde, und hast mir das gegeben, was ich nicht war, die Gerechtigkeit. Du Lieben, wenn du das verstanden hast, wenn du das verstanden hast, was da passiert ist, dann stell dich das doch heute Morgen vor eine Entscheidung. Wie gehst du mit dem Kreuz um? Wie gehst du damit um, was der Herr für dich getan hat? Nimmst du dieses Geschenk, dieses teure Geschenk im Glauben an? Oder gehst du wieder hier raus, unverändert, wie bisher und lebst dein eigenes Leben? Dann hast du keine Vergebung der Schuld. Du musst das annehmen, was Jesus für dich getan hat. Du musst dich entscheiden. Meine Aufgabe ist es, das zu erklären. Und das will ich, bestmöglich. Aber deine Aufgabe ist, dich zu entscheiden, wie du damit umgehst, mit dem, was du gehört hast. Ich komme am Ende der Predigt noch einmal auf diesen Punkt. Wir kommen jetzt zum zweiten und auch zum letzten Punkt meiner Predigt. Das Fazit nach der Urteilsverkündung, die Verse 27 bis 31. Nach so einer Urteilsverkündung, die ja sicherlich eine Überraschung ist. Auch für die Römer, die das zum ersten Mal vielleicht gelesen haben in dieser Dichte, stellen sich vielleicht noch einige Fragen. Und Paulus startet hier eine Q&A nach der Urteilsverkündung. Er stellt rhetorische Fragen, die er selbst aufwirft, und beantwortet sie als Fazit. Fazit Nummer 1 ist, es gibt keinen Anlass zum Stolz. Da heißt es in Vers 27, wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Wahrscheinlich hat Paulus hier die Religiösen aus Kapitel 2 im Blick, die sich auf die Schulter geklopft haben für ihre religiösen Errungenschaften. Ein religiöser Mensch ist stolz auf seinen Gehorsam. Er ist stolz darauf, dass er regelmäßig in die Kirche geht. Er ist stolz darauf. Aber wenn Gott uns völlig losgelöst von unseren Werken für gerecht erklärt. Einfach nur aus Gnade. Dann ist Stolz per Definition völlig ausgeschlossen. Ihr Lieben, das Evangelium lässt keinen Raum für Schulterklopfer. Lässt es nicht. Per Definition nicht. Es ist ein Geschenk, das wir dankbar erhalten. Das heißt, ein Christ, der das Evangelium in der Tiefe verstanden hat, was der Herr für ihn getan hat, wie verdorben er war und dass ihm alle Sünden vergeben worden sind, der wird sich nie über andere Menschen erheben und sagen, Gott sei Dank bin ich nicht so wie meine ungläubigen Nachbarn. Ich hab's verstanden, ich gehe in die Gemeinde. Wo bleibt der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Es gibt keinen Platz für Stolz am Kreuz. Fazit Nummer 2, es gibt keinen Leistungsdruck. Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Paulus stellt die Frage, wodurch ist das Rühmen jetzt ausgeschlossen? Durch welches Gesetz? Gesetz ist hier im Sinne von Prinzip zu verstehen. Ja? Welches Prinzip schließt das Rühmen aus? Das Prinzip der Werke? Nein, das Prinzip des Glaubens. Und dann bekräftigt Paulus nochmal in Vers 28, denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird. Und damit es niemand missversteht, fügt er auch noch hinzu, ohne Gesetzeswerke. Es ist alleine der Glaube, der mich rettet. Es ist nicht Glaube plus meine Leistung. Es ist nur der Glaube. Sola fide, hat Luther festgehalten. Aber was machen wir denn mit den ganzen Aufforderungen im Neuen Testament, die ja auch uns Christen gelten? Liebe deine Feinde, mach das und das, betet ohne Unterlass. Da geht's um Heiligung. Wir dürfen Rechtfertigung und Heiligung nicht verwechseln. Ich habe euch da mal eine Gegenüberstellung mitgebracht. Bei der Heiligung geht es um Veränderung. Bei der Heiligung geht es um Veränderung. Bei der Rechtfertigung geht es um einen Status, um eine Identität. Bei der Heiligung geht es um einen Prozess, bei der Rechtfertigung um eine Proklamation. Heiligung geschieht Stück für Stück, die Rechtfertigung geschieht auf einmal. Heiligung dauert noch an, bis wir bei ihm sind. Die Rechtfertigung ist abgeschlossen. Und ihr Lieben, merkt euch bitte Folgendes: Zuerst kommt Rechtfertigung, dann kommt Heiligung. Christen, die das vertauschen, kommen so sehr ins Schwimmen. Sie denken, sie vertauschen die Reihenfolge. Sie sagen, ich muss mich erst verändern, damit Gott mich annimmt. Wenn ich es nicht schaffe, mich noch mehr zu verändern, komme ich nicht in den Himmel. Ich meine, mit dieser Angst haben viele von euch und ich teilweise auch als Kind lange gelebt. Wenn ich nicht bete, Jesus kommt diese Nacht wieder, bin ich nicht dabei. Quatsch! Die Rechtfertigungslehre sagt was ganz anderes. Jesus nimmt uns zuerst an, ganz, und zwar brutto. Und dann verändert er uns in der Heiligung, damit wir mehr und mehr das werden, was wir in Christus schon geworden sind. Und das muss uns klar sein. Und die guten Werke sind immer ein Zeichen unserer Dankbarkeit und nicht im religiösen Sinne, Gott gnädig zu stimmen, damit er nicht mich annimmt. Er hat uns schon angenommen, durch seine Gnade, durch sein Werk. Und jetzt möchte er uns aber auch verändern. Und so gehen Heiligung und Rechtfertigung Hand in Hand. Aber die Rechtfertigung kommt zuerst. Fazit Nummer 3. Es gibt keine Person, die ausgeschlossen ist. Da heißt es in Vers 29 und 30, oder ist Gott ein Gott der Juden allein? Nicht auch der Nationen? Ja, auch der Nationen, denn Gott ist einer. Er wird die Beschneidung aus Glauben und das Unbeschnittensein durch den Glauben rechtfertigen. Aus dem Glauben und durch den Glauben, da wird viel drüber diskutiert, sind das jetzt zwei verschiedene Dinge? Nein, ich denke, es ist einfach eine stilistische Variation. Gott ist ein Gott für alle Menschen, weil es ja nur einen Gott gibt, sagt Paulus. Und dementsprechend gilt sein Heilsangebot allen Menschen. Gott wird jeden Menschen, der Jesus sein Leben übergibt, gerecht sprechen. Jeden Menschen, unabhängig davon, aus welcher Nation er kommt. Unabhängig davon, was er für einen kulturellen Hintergrund hat. Unabhängig davon, was er für einen religiösen Hintergrund hat. Was für eine religiöse Vergangenheit. Ob atheistisch, muslimisch, jüdisch, hinduistisch. Wenn du zum Glauben an Jesus kommst, spricht Gott dich gerecht. Und ich bin dankbar dafür, dass wir das in der Gemeinde auch gerade im letzten Jahr und auch in diesem Jahr erleben, dass Menschen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen in die Gemeinde kommen, weil sie durch Jesus gerecht gesprochen werden. Das Evangelium hat was Exklusives und etwas Inklusives. Exklusiv, nur durch Jesus bist du gerecht, aber inklusiv, alle Menschen können durch Jesus gerecht werden. Das war Fazit Nummer 3. Und das letzte Fazit, Es gibt keinen Widerspruch zum Alten Testament. Vers 31. Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne, sondern wir bestätigen das Gesetz. Wisst ihr, mit dieser Betonung auf den Glauben wurde Paulus häufig vorgeworfen, das sehen wir auch in der Apostelgeschichte, dass er das Alte Testament oder zumindest Teile des Alten Testaments einfach komplett für ungültig erklärt. So nach dem Motto, das ist nicht mehr Gottes Wort. Und dagegen wehrt sich Paulus hier und sagt, das sei ferne, wir heben das Gesetz nicht auf, wir bestätigen das Gesetz. Diese Aussage ist sehr vielschichtig. Paulus meint hier wahrscheinlich mehrere Dinge und ich werde vielleicht in den anderen Predigten auch nochmal auf ein paar andere Aspekte eingehen. Aber hier sagt er auf jeden Fall auch das, was er in Vers 21 schon gesagt hat, dass der Sünder durch den Glauben gerechtfertigt wird, ist kein Widerspruch, sondern eine Bestätigung des Alten Testaments. Habakuk und Abraham lassen grüßen. Ihr Lieben, insofern hat die Rechtfertigung eine solide Basis. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, gut zu wissen, aber was hat das jetzt mit meinem Leben zu tun? Oh, sehr, sehr viel. Schau mal, die Basis unserer Rechtfertigung sind nicht unsere Gedanken über uns selbst. Unsere Rechtfertigung hat eine solide Basis in der Schrift. Die Basis unserer Rechtfertigung sind nicht unsere Emotionen und Gefühle. Wenn das so wäre, hätten wir ein Problem, dann wären wir mal gerechtfertigt und mal nicht. Aber die Rechtfertigung ist nicht in unseren Emotionen, Hormonen, in unserem Nervensystem passiert, sie ist außerhalb von uns passiert. Die Rechtfertigung hat eine Basis in seinem Wort. Und deswegen will ich dir mitgeben, glaube das, was hier steht. Das ist ein junger Mann, der ein Auto geschenkt bekommt. Und er ist am Anfang total froh darüber. Er hat ein Auto geschenkt bekommen, er ist Eigentümer und Besitzer eines Autos. Er fährt gern damit, er pflegt es, er wäscht es, er poliert es, er zeigt es jedem. Schau mal, mein neues Auto habe ich geschenkt bekommen. Und irgendwann bekommt er doch irgendwie Zweifel. Moment, habe ich mir das vielleicht nur eingebildet, dass das mein Auto ist? Ist das wirklich mein Auto? Bin ich der rechtmäßige Eigentümer dieses Auto? Ich bin es doch nicht wert, ein Auto geschenkt bekommen zu haben. Und diese Emotionen werden immer stärker, weil er seinen Emotionen glaubt. Und in letzter Zeit sagt er, bin ich gar nicht mehr damit gut umgegangen. Also wenn ich wirklich der Eigentümer wäre, würde ich ja besser mit meinem Auto umgehen. Und weil ich jetzt nicht so gut mit meinem Auto umgehe, bin ich wahrscheinlich doch nicht der Eigentümer. Darf ich überhaupt damit fahren? Und er ist ein Grübler-Typ und denkt sich immer weiter da rein. Er ist völlig verzweifelt und verwirrt und irgendwann hört er sogar auf, damit zu fahren. Und dann kommt er zu dir mit seinen Zweifeln und sagt, weißt du was, jetzt mal ganz ehrlich, du hältst mich bestimmt für verrückt. Ich glaube selber, dass ich langsam verrückt wäre. Aber ich habe in letzter Zeit echt Zweifel, ob ich wirklich der Eigentümer meines Autos bin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir so ein schönes Auto einfach geschenkt wurde. Angenommen, so eine Person käme zu dir in die Seelsorge. Was würdest du ihr raten? Wisst ihr, was ich der Person gesagt hätte? Hast du einen Fahrzeugbrief? Ja, habe ich. Bring ihn mal her. Was steht da drin für ein Name? Ja, meiner. Dann bist du der rechtmäßige Eigentümer. Ob du dich danach fühlst oder nicht, schau in den Brief. Das Beispiel klingt vielleicht banal, aber wisst ihr was? Ich habe in der Seelsorge so viel mit Menschen zu tun, die genau mit dieser Frage ringen. Ich fühle mich nicht errettet. Wenn ich von Rechtfertigung höre, ich fühle es nicht, aber ich will es fühlen. Weißt du was? Du musst es gar nicht fühlen. Schau in den Brief. Schau in die Schrift, das ist die Basis für deine Rechtfertigung. Es spielt überhaupt keine Rolle, was du fühlst. Es geht darum, was er sagt. Wie gut, dass unsere Rechtfertigung, dass Wahrheit nicht von unseren Gefühlen abhängig ist. Sonst wäre sie mal wahr und mal nicht. Aber die Rechtfertigung hat eine solide Basis in der Schrift. Und wenn dir Zweifel kommen, will ich dir nur sagen, schau in den Brief, schau in die Schrift. Da steht's. Schuldig und doch freigesprochen. Was für ein Geschenk. Was für ein Geschenk. Ihr Lieben, der 13. Juli 2018 ist ein besonderer Tag in meinem Leben. Nicht, weil er mein Geburtstag ist, auch nicht, weil ich da geheiratet habe. Aber an diesem Tag habe ich das größte materielle Geschenk bekommen, das mir je eine Person gemacht hat und wahrscheinlich auch je machen wird. An diesem Tag, ich erzähle keine Details, dazu habe ich mich entschlossen, an diesem Tag bin ich gemeinsam mit einigen anderen Personen zum Notar gefahren. Wisst ihr, Notarbesuche haben normalerweise was Trockenes und Formales an sich. Aber an diesem Tag war ich erfüllt mit großer Dankbarkeit. Es geht um das größte Geschenk, materielle Geschenk, was mir je ein Mensch gemacht hat. Und ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, wenn ihr so ein großes Geschenk bekommt, manchmal weiß man nicht, wie soll ich meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Ich kann es nicht einordnen. Dann saßen wir beim Notar und wurden in ein Konferenzzimmer gebeten. Wir setzten uns gemeinsam mit allen Beteiligten an einen massiven, runden Holztisch. Und an diesem Holztisch bekomme ich einen Schenkungsvertrag vorgelegt. Ich habe entschlossen, wie gesagt, keine Details zu nennen, aber der Geber dieses Geschenks sitzt mir gegenüber. Wir müssen wissen, Schenkungsverträge müssen immer von beiden Parteien unterzeichnet werden. Für den, der mir das Geschenk gemacht hat, hat es sehr viel gekostet. Er hat viel geschuftet, jede Menge Überstunden gemacht, sich selbst zurückgestellt und er möchte dieses Geschenk jetzt rechtmäßig auf mich übertragen, weil er mich liebt. Und jetzt liegt der Schenkungsvertrag vor mir, bereits unterschrieben vom Geber. Und als ich den Kugelschreiber zur Unterschrift ansetze, da wird mir bewusst, was für ein Gewicht diese Unterschrift hat. Mit dieser Unterschrift gehört das Geschenk rechtmäßig mir. Mein lieber Freund, Gott legt dir heute einen Schenkungsvertrag vor. Es geht um ein viel größeres Geschenk als jedes materielle Geschenk. Es geht um die Gerechtigkeit Gottes. Der Geber hat bereits unterschrieben mit seinem Blut. Aber jetzt liegt es an dir, ob du dieses Geschenk annehmen möchtest. Und genau dazu lade ich dich jetzt ein. Die Musiker können schon mal nach vorne kommen. Ich lade dich ein, im Glauben die Gerechtigkeit Gottes als Geschenk anzunehmen. Es ist bereits bezahlt worden. Jesus hat dafür bezahlt. Das ist ein so unglaublich teures Geschenk. Und Jesus lädt dich heute ein zu einem Tausch. Er sagt, gib mir deine Sünde und ich gebe dir meine Gerechtigkeit. Was für ein Tausch! Gib mir deine Sünde und ich gebe dir meine Gerechtigkeit. Und wenn du das im Glauben annimmst, wird sie rechtmäßig auf dich übertragen. Dann spreche ich dich für gerecht. Ich lade dich ein, gleich während wir dieses Lied stehend singen, zum Kreuz zu kommen. Du musst nicht zum Kreuz kommen, um dich zu bekehren. Du musst nicht zum Kreuz kommen, jetzt hier nach vorne meine ich damit, musst du jetzt nicht kommen. Du kannst es auch von deinem Platz aus tun. Wenn du im Livestream dabei sitzt, kannst du das für dich zu Hause tun, indem du im Glauben das annimmst, was Jesus für dich getan hat und indem du betest, Herr, ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin und ich gebe dir meine Sünde. Bitte gib du mir deine Gerechtigkeit, weil ich hoffe ganz auf dich. Wenn du das aber sichtbar machen möchtest, große Entscheidungen werden immer vor Zeugen getroffen, dann darfst du das auch sichtbar machen, indem du gleich nach vorne kommst und dich hier unter das Kreuz stellst. Und gerne können wir dann auch zusammen miteinander beten. Lass uns gemeinsam dazu aufstehen und dieses Lied betend singen.